Freue dich, du edelstes Halle. Freue dich, schmücke dich, schicke dich auch heute zu halten besonderen Brauch. Freue dich, Jatze, mit fröhlichem Schalle. Freue dich, weil so glückselig du wirst, dass bei dir einzeucht dein löblicher Fürst.
In diesem, die Box genannten Raum, sehen Sie eine ganze Reihe kostbarer Preziosen und Kunstgegenstände aus dem Besitz Augusts von Sachsen. Wie etwa das hier in der Vitrine ausgestellte Tranchiermesser. Hören Sie dazu Ulf Dräger, einem der Kuratoren unserer Ausstellung.
Wir haben versucht, hier alles zusammenzutragen, was wir quasi August zuweisen können und seinem Besitz oder in seinem Besitz nachweisen können, um aufscheinen zu lassen, mit was sich dieser dann doch, in Anführungsstrichen zumindest gesagt, aufgeklärte Fürst umgeben hat. Denn er hat natürlich aufgrund seiner Familientradition einen absolut erstrangigen Anspruch. Er wollte dem Kaiser und anderen Kurfürsten gleichstehen und hat sich mit dem teuersten und exquisitesten und wertvollsten umgeben, was seine damalige Zeit kannte. Man beschäftigt sich mit Edelsteinen, mit kostbaren Materialien, in Elfenbein wird gedrechselt und diese ganzen Materialien bis hin zum Bergkristall und anderen, die spiegeln sich in diesen Schatzkunstobjekten wieder. Und viele dieser Schatzkunstobjekte sind eben Kunstwerke, die eigentlich nur einen Gebrauchswert vorspiegeln. Sie wollen eigentlich ein ganz exquisites, kostbares Material gestaltet zeigen. Und das war ja die hohe Kunst für die Wissenschaftler der damaligen Zeit, in der Lage zu sein, Metall zu bestreiten, so wie man es wirklich wollte, oder Stein zu gießen oder ein Bergkristall zu schleifen. Das sind erstrangige Kunstwerke, die in der Wertschätzung der Zeit höher zu bemessen sind als ein Gemälde oder vielleicht auch eine Architektur. Und dementsprechend sind sie extremst teuer bezahlt worden.
Eine besondere Rolle bei der Herausbildung einer höfischen Festkultur kam dem Zelebrieren der bis in die kleinsten Schritte durchkomponierten Abfolge an der Festtafel zu. Mit ihr demonstrierte der Herrscher den Grad seiner Kultiviertheit, die Prominenz seiner geladenen Gäste sowie seine Großzügigkeit. Hören Sie dazu noch einmal Ulf Dräger.
Die Tafel des 17. Jahrhunderts ist wirklich faszinierend. Es war genau festgelegt, wer auf welchem Stuhl saß. Je näher man dem Landesherr war, umso wichtiger war man. Die gesamte Tafel wurde zelebriert. Es gab eine Choreografie der einzelnen Abläufe, sodass zum Beispiel ein komplett gegrilltes Tier auch an der Tafel zerlegt worden ist. Das war natürlich auch ein Schutzbedürfnis des Landesherrn, denn die Vergiftung war faktisch das einzige demokratische Mittel, um irgendwas an der Situation zu ändern. Auf der anderen Seite zelebrierte man damit natürlich auch das Essen und die Kunst der Köche. Denn Begriffe wie Marzipan, wie Tiere, die nicht nur gebacken sind und auf den Tisch kamen, sondern die richtig inszeniert wurden mit unterschiedlichen Ergänzungen und so weiter. Das waren Gesamtkunstwerke bis hin zum Serviettenfalten, was eine ganz eigene Kunst bedeutete. Und der Hofmeister Pasch von August, der hat eine eigene Anleitung der Tranchierkunst geschrieben. Und es ist ja heute so, dass wir manchmal vor einem gebratenen Fisch sitzen und nicht genau wissen, wo wir dann einschneiden sollen. Im 17. Jahrhundert hatte man sehr genau gewusst, welches Teil des Tieres das edelste ist und wer welches Teil bekommen sollte.
Zu den besonders kostbaren Stücken in unserer Ausstellung gehören deshalb neben dem hier gezeigten Tranchiermesser die Gläser der Magdeburgischen Hofkellerei Halle sowie die kostbare Steinschale aus dem Besitz Augusts von Sachsen.
Die Steinschalen, die als Leihgabe aus dem Grüngewölbe hier sind, die sind besonders kostbar. Denn Sie müssen sich vorstellen, diesen Stein zu verarbeiten, das ist die hoheste und anspruchsvollste Kunst ihrer Zeit. Sie brauchen nicht nur eine ästhetische oder künstlerische Ausbildung, um zu wissen, was sie eigentlich wollen, sondern sie müssen auch ein Ingenieur sein, der alle Technologien dieser Zeit beherrscht, um diese unterschiedlichen Materialien so fein bearbeiten zu können. Es gab wenige Werkstätten, die wirklich herausragen, wie die Miseroni-Werkstatt aus Mailand, die in der Lage waren, diese Materialien so kostbar zu verarbeiten. Sie produzierten für die großen Kunstkammern der Zeit. Der Kaiser war natürlich der erste Abnehmer. Der sächsische Kurfürst wollte nicht hinten anstehen und dementsprechend hat auch August einen hohen Wert darauf gelegt, solche Objekte zu besitzen. Sie sind glücklicherweise erhalten geblieben, weil sie sind später von Halle nach Weißenfels mit der Familie mitgegangen und dann, als die Weißenfelser Linie ausstarb, nach Dresden geraten und sind heute Glanzstücke im Grünen Gewölbe.